Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Hellraiser von Clive Barker. Dieser Film aus dem Jahr 1987 ist ein Klassiker des Horrorfilmgenres. Dieser Film ist auch zu verstehen im Kontext seiner Zeit, als ein neuer Konservatismus sich breit macht, namentlich durch Margaret Thatcher, Helmut Kohl und Ronald Reagan. Es ist viel die Rede von der mutterlosen Gesellschaft, jetzt wo die Frauen arbeiten gehen. Wir erleben eine homophobe AIDS-Politik und wir erleben auch so etwas wie eine Angst vor der Befreiung der Frau und vor der Lust. Da ist nun dieser Film, der mit diesen Ängsten spielt, diese Diskurse zum Teil unterläuft, zugleich aber auch versucht immer mal wieder diese Diskurse zu bestätigen. Der Film bleibt da recht ambivalent, aber er ist hochinteressant. Es beginnt damit, dass wir Frank Cotton sehen, wie er irgendwo im Orient in einem Café sitzt und einen eigenartigen Würfel von einem Händler abkauft. Dieser Würfel soll unendliche Lust verschaffen. In einem stillen Kämmerlein dann probiert Frank Cotton diesen Würfel aus. Er verschiebt ihn und plötzlich öffnet sich da eine völlig andere Welt. Es ist die Welt der Cenobites, eine grausliche Welt, eine Welt mit finsteren Gestalten, die ganz deformierte Körper haben, die Körper haben, die mit Nadeln und Nägeln durchsetzt sind. Es sind Körper, die gewisse Kleidung tragen, die an Fetischkleidung erinnert aus dem BDSM-Bereich, aus der Gothic-Szene. Der Film ist so auch ästhetisch aufgeteilt. Zum einen sehen wir einen fast dokumentarischen Realismus zum Teil, wenn wir in der häuslichen Sphäre sind, wenn aber diese andere Welt zum Vorschein tritt, die Welt hinter der Welt, die Welt der Lust, dann sehen wir dort so eine Mixtur aus popkulturellen, subkulturellen Referenzen aus Fetischbekleidung und allem, was das Horrorkino der letzten Jahre sowieso schon auf den Weg gebracht hat. Nun ist es so, dass Frank sich unendliche Lust verschafft, so sehr, dass er durch die Cenobites vernichtet wird. Er ist plötzlich nicht mehr da, er ist im Reich der Cenobites, er selbst ist nicht mehr als Mensch da, er hat sich selbst aufgelöst. Und so machen wir einen Sprung. Die Kamera ist im Haus, in dem Frank gewohnt hat. Sie ist schon da, bevor die neuen Bewohner auftauchen. Es ist Franks Bruder Larry und dessen zweite Ehefrau Julia. Sie wollen nun dort wohnen, wo Frank einst hauste, und einiges ist zu tun, denn dieses Haus ist in einem miserablen Zustand. Larry hat auch noch eine Tochter aus erster Ehe, Christy, und nun ist es so, dass diese Christy ein bisschen mit der Stiefmutter fremdelt und Julia ist erst einmal gar nicht begeistert davon, in dieses heruntergekommene Haus zu ziehen. Aber sie findet dann in einer Kiste auf dem Boden Fotos von Frank. Und diese Fotos zeigen ihn, wie er mit anderen Frauen bei ekstatischem Sex zu sehen ist. Sofort ist sie davon fasziniert und sie willigt ein, in dieses Haus zu ziehen. Die Umzugshelfer, wovon einer tatsächlich an diesen Frank auch äußerlich erinnert, sind gerade dabei, das Bett nach oben zu schaffen. Larry muss helfen. Julia ist derweil im Obergeschoss und blickt erneut auf das Foto von Larry und sie beginnt sich zu erinnern. Es muss ein paar Jahre her sein. Da war sie allein zu Hause. Draußen regnete es in Strömen. Ein Mann klopfte gegen die Tür und er war ganz nass und wollte hereinkommen. Nie hatte sie ihn zuvor gesehen, aber es ist schnell klar, es ist Larrys Bruder Frank. Es ist der Bruder ihres Mannes. Sofort ist eine unheimliche, erotische Spannung zwischen den beiden. Dieser Nachmittag wird für beide grenzenlose Ekstase bedeuten. Julia wird diese Begegnung nie vergessen. Eine expressive, mitunter unfreiwillig komische Inszenierung erleben wir dann. Es ist ein Sexakt, der eine Vermischung ist aus Befreiung, Lust und Schmerz. Und danach sehen wir beide für einen Moment im Bett sitzen. Frank und Julia sind in einer Art postkoitalen Traurigkeit und Frank verkündet, es ist nie genug, womit er das Prinzip des sexuellen Begehrens, der sexuellen Lust ausspricht. Julia will alles für Frank aufgeben, aber dann verschwindet er aus ihrem Leben. Dass Horrorfilme erotisch aufgeladen sind, ist nicht ungewöhnlich. Verheißt doch der Horrorfilm, dass da etwas hinter der bürgerlichen Fassade lauert, dass da etwas ausbricht, dass dort eine Ekstase stattfinden kann, die eigentlich unterdrückt wird, dass etwas befreit wird, was einen ängstigt, aber auch fasziniert. Aber dieser Film, Hellraiser, der ist besonders von Sexualität geprägt. Ja, jede einzelne Szene verheißt Sexualität oder ist so sexuell konnotiert, dass es ein jeder gleich erkennen kann. So auch, wenn es um die Penetration in zweierlei Hinsicht geht. Wir sehen, wie Julia noch diesem Nachmittag nachsinnt, als sie mit Frank geschlafen hat und er sie zu orgastischen Höhen getrieben hat. Und zugleich ist da diese Szene, in der Larry versucht, langsam das Bett mit den Umzugshelfern hinaufzuhieven und er verletzt sich dann böse an einem Nagel in der Wand. Auch dies ist eine Penetration, er beginnt zu bluten. Julia wird aus ihrem Tagtraum gerissen, muss sich plötzlich um die Hand von Larry kümmern und Larry lässt aber dabei ein paar Tropfen Blut auf den Boden fallen und dieses Blut sorgt dafür, dass Frank von den Cenobites auferstehen kann, dass er sich aus diesem Reich zeitweilig befreien kann und nun wieder erscheint. Jedoch besteht nun sein Körper aus Knochen, Fleisch, Sehnen. Er ist abgemagert und vor allem fehlt ihm eines, die Haut. Dieses gehäutete Wesen, das ist jetzt Frank. Und Julia ist von diesem Frank, nachdem sie sich gerade noch gesehnt hat, ganz verschreckt. Sie allein weiß von seiner Existenz, aber es gelingt ihm, sie zu überreden, ihm zu helfen. Er will sein menschliches Antlitz wiederhaben. Frank will mit Julia durchbrennen. Sie erklärt sich dann mit einigem Zögern dazu bereit, um ihre langweilige Ehe zu verlassen. Denn die Alternative wäre, weiter mit Larry zusammenzuleben. Einem netten Ehemann, immer korrekt, aber doch auch furchtbar bieder und langweilig. Sie will wieder diese unendliche Lust mit Frank erleben. Und das geht nur, wenn sie bereit ist, andere Männer ins Haus zu führen, unter dem Vorwand eines One-Night-Stands, diese Männer dann zu töten und sie Frank zuzuführen, damit er sie inkorporieren kann, damit er wieder ganz wird, damit er wieder so ist, wie er früher war. Die Geschichte ist ambivalent, wenn man auf das emanzipatorische Potenzial blickt. Wird Julia durch Frank zur Mörderin? Ist sie letztlich das Opfer der patriarchalen Ordnung? Oder ist sie eher die selbstbestimmte Frau, die ihre sexuellen Wünsche realisieren will? Wenn sie Männer abschleppt, dann ist sie tonangebend. Zudem ist Frank völlig hilflos, wenn Julia nicht hilft. Und Julia kann auch in ihrer Ehe immer die Dominante sein. Gespielt wird hier sicherlich mit Ängsten, die vorhanden sind in dieser doch sehr konservativen Ära. Es ist die Angst vor der sexuell befreiten Frau. Der Film spielt mit den Ängsten, überwindet sie jedoch nicht. Es ist ganz ähnlich wie in dem Film, der im gleichen Jahr herausgekommen ist, nämlich eine verhängnisvolle Affäre mit Glenn Close, wo auch Glenn Close die gefährliche Frau spielt, die bürgerliche Ehe bedroht. In gewisser Weise wird Julia letztendlich dafür bestraft, dass sie von der Familiennorm abweicht. Zugleich aber schwelgt der Film in den Bildern der Ekstase, kann also sehr gut nachvollziehen, was Julia da reizt. Julia gegenüber steht die Stieftochter Christy. Auch da ist schon das Christentum im Namen verankert. Sie hat zwar einen Freund, aber sie schläft nicht mit ihm in einem Bett, sondern er muss auf dem Boden liegen, wenn sie bei ihm übernachtet. Christys Freund ist zwar ein bisschen jemand, der auf Draufgänger macht, der mit seiner Frisur an Frankie Goes to Hollywood vielleicht erinnert, der aber doch eigentlich ein ganz zahmer ist. Sie ist auch durchgängig in diesem Film eher weiß gekleidet, vertritt also so etwas wie Jungfräulichkeit und Unschuld, wenngleich auch die Cenobites nach ihr trachten. Christy wird es auch sein, die entdeckt, was die Stiefmutter da mit fremden Männern treibt. So sehen wir also eine Opposition von Christentum auf der einen Seite und einem atheistischen Hedonismus auf der anderen Seite. Und doch ist es etwas komplizierter. Und da kann uns der Philosoph Georges Bataille helfen, der wie kein anderer über Sexualität, Erotik und Ekstase nachgedacht hat. Die Männer müssen ja in diesem Film geopfert werden, damit Frank wieder komplett wird. Aber Frank opferte sich auch schon selbst zu Anfang, um seine Lust zu maximalisieren. Indem er diesen mysteriösen Würfel verschoben hat, öffnete sich für ihn etwas, nämlich das Reich der Cenobites. Bataille schreibt nun in seinem großen Essay Die Erotik Folgendes über das Opfer und die Sexualität. Der Liebesakt und das Opfer offenbaren beide dasselbe, das Fleisch. Das Opfer lässt an die Stelle der geordneten Lebensfunktionen des Tiers das blinde Zucken der Organe treten. Dasselbe gilt für die erotische Konvulsion. Sie befreit die blutgefüllten Organe, deren blindes Spiel sich über das überlegte Wollen der Liebenden hinaus fortsetzt. Auf das überlegte Wollen folgen die animalischen Bewegungen der vom Blut geschwellten Organe. Eine Gewalt, die von der Vernunft nicht mehr überwacht wird, animiert diese Organe, spannt sie bis zum Platzen und plötzlich wird es zu einer Freude der Herzen, dem Überschwang dieses Sturms nachzugeben. Die Bewegung des Fleisches überschreitet eine Grenze, während der Wille abwesend ist. Das Fleisch ist jener Exzess in uns, der sich dem Gesetz des Anstands widersetzt. Das Fleisch ist der geborene Feind derer, die das christliche Verbot quält. Wenn es aber, wie ich glaube, ein vages und umfassendes Verbot gibt, das sich in verschiedenen von Zeit und Ort abhängigen Formen der sexuellen Freiheit entgegenstellt, so ist das Fleisch Ausdruck für die Rückkehr dieser bedrohlichen Freiheit. Also im Exzess, in der Befreiung des Fleisches, sieht Georges Bataille eine Freiheit. Und diese Freiheit wird auch gezeigt, wenn wir die Cenobites sehen. Wir haben zum Beispiel Pinhead, diesen Herrn, der Nadeln im Kopf hat. Wir haben solche schwerfälligen, glibbrigen Gestalten. Wir haben alienhafte Wesen. Sie haben sich total entgrenzt. Sie sind nicht mehr menschlich eingefasst und sie überschreiten also alles, was zuvor Kontur gegeben hat. Hellraiser zelebriert den Exzess. Es ist Body-Horror, aber immer ist dieser erotisch aufgeladen, was auch meint, dass der Ekel stets sehr nahe ist. Hellraiser entfaltet eine lustvolle Philosophie des Fleisches. Wie kann aber diese Philosophie überhaupt entfaltet werden? Nun, durch die Entsorgung der herrschenden Moral. Wenn Julia und Larry gemeinsam in dieses abgewirtschaftete Haus ziehen, dann fällt uns und ihnen zunächst einmal auf, dass dort überall religiöse, christliche Nippesgegenstände, Heiligenfigürchen stehen, eine große Marienfigur. Julia ist davon belustigt und angewidert. Die Religion steht hier als etwas, das die Vernunft verkörpert, das die Leidenschaften einhegt. Und was wird dann veranlasst? Nun, man übergibt all diese religiösen Utensilien dem Sperrmüll. Das Sakrale erscheint hier noch als Ding, wie es das Christentum vorsieht, aber das Christentum wird aus diesem Haus verbannt. Georges Bataille jedoch legt nahe, dass das Sakrale eigentlich als Entfesselung der Leidenschaften zu verstehen ist. Und wenn wir uns diesen Film ansehen und gerade diese dunklen Kapitel der Cenobites uns vergegenwärtigen, dann sind die natürlich mit einer religiösen Atmosphäre aufgeladen. Ja, es findet dort so etwas wie eine schwarze Messe statt, aber es ist eine Messe. Es ist ein anderes Reich jenseits der Vernunft, aber es ist eines, das nicht jenseits des Sakralen angesiedelt ist. Ganz im Gegenteil, auch musikalisch wird das Sakrale unterstützt. In einem Essay, in dem sich Bataille mit der Moral und den Schriften des Marquis de Sade auseinandersetzt, schreibt er Folgendes. Das Sakrale ist keineswegs ein Ding, also nicht irgendeine Marienfigur. Es ist das Gegenteil eines Dinges, nämlich die Ansteckung mit einer Kraft in dem Sinn, in dem uns das Sein in uns selbst als eine Kraft erscheint. Es ist die Ansteckung mit dem, was uns innerlich ist und außerhalb unserer nicht festgehalten werden kann. Mit dem, was nicht auf ein Ding reduziert werden kann und das wir befreien, wenn wir die Dinge als solche in der Opfer zerstören. Es ist die grenzenlose Konvulsion, die wir sind, wenn wir den Zwang, der der Ordnung der Dinge innewohnt, nicht mehr akzeptieren. Ein Massaker, die Saturnalien, ein unermessliches Fest, eine maßlose Freizügigkeit geben davon ein Bild. Kurz, das Sakrale ist die Entfesselung der Leidenschaften. Es ist das Gegenteil der Vernunft. Und diese Entfesselung der Leidenschaft erlebt Julia zunächst nur in der Erinnerung. Sie erinnert sich an diesen Nachmittag mit Frank und möglicherweise ist genau diese Freisetzung schon, alles Sakrale liegt im Inneren, nicht irgendwo außerhalb, entscheidend dafür, dass Frank überhaupt zurückkehren kann. Vielleicht sind diese Bluttropfen gar nicht so wichtig, sondern vor allem Julias Wille, dass die Leidenschaft entfesselt wird. Wir sind diese Cenobites. Einst waren sie Menschen, aber sie strebten als Menschen nach immer intensiveren Befriedigungen. Und jetzt sind sie Engel oder Dämonen, je nach Perspektive. Worauf hier Bezug genommen wird, ist sicherlich eine Entgrenzung, die stattfindet. Im Zuge der 68er Revolution geht es darum, sich selbst zu befreien, sich zu entgrenzen. Das heißt auch, die moralischen Barrieren zu überwinden, vielleicht aber auch die körperlichen Barrieren zu überwinden, alles zu überwinden, um die Lust intensiv zu erleben. Aber zugleich birgt dies auch eine Gefahr, wie uns zumindest der Film immer wieder sagt, weshalb er nicht als ein progressives Werk nur zu verstehen ist. Es ist bei all der Faszination sicherlich auch ein Warnruf darin enthalten. Über diese Intensivierung der Lust verwandelten sich die Cenobites immer mehr. Sie verloren ihr menschliches Antlitz und sind nun Wesen, die von Nadeln besetzt sind, die ganz weiches Fleisch haben, mit Haut überzogen sind sie nur. Man sieht bei manchen aber auch einen alienartigen Look mit großen Zähnen. In Lack- und Lederkluft erleben wir sie, also eine Mischung aus Gothic und BDSM-Szene, etwas, was damals in der Subkultur schon sehr en vogue war. Es geht also nur noch um die Intensivierung dessen, was sich mit dem Körper spüren lässt. Das ist also eine Antimetaphysik, wenngleich das Sakrale ja präsent ist. Und dabei ist auch völlig egal geworden, ob dieses Spüren ein Spüren der Lust oder des Schmerzes ist. Frank erlebt durch die Cenobites, wie er selbst sagt, Erfahrungen jenseits aller Grenzen. Diese ganze Cenobite-Welt ist mit Mystik aufgeladen. Und in seinem Essay zu Sade geht Georges Bataille schon darauf ein, dass eigentlich die Mystiker mit Selbstgeißelung, mit epiphanischen Erlebnissen durch körperliche Erfahrung schon den Marquis vorwegnehmen. Er schreibt an einer Stelle dieses Essays: Wenn man die Kontrolle der Vernunft über die Gewalt, das Sakrale, verliert, schwindet die Möglichkeit des Menschen. Wer diese Kontrolle vollständig verloren hat, ist kein Mensch mehr, er ist verrückt. Und dies ist es tatsächlich, was bei den Cenobites der Fall ist. Man hat sich verrückt aus der menschlichen Form herausbegeben. Die Oberfläche, die ist es eigentlich, aber die wir begehren und die auch Julia begehrt. Sie hat in Erinnerung, wie attraktiv dieser Mann war, der da eines Tages vor ihrer Tür stand, als es draußen regnete. Wir alle haben diese Fantasie von Geschlossenheit. Das brauchen wir für ein erotisches Bild, wenngleich Sexualität eng natürlich mit Körperöffnungen zusammenhängt. Frank wird aber schließlich zu Larry werden. Er wird das Gesicht von Larry annehmen, damit er dann wieder komplett ist. Aber zugleich nimmt er damit eine biedere, ja gewöhnliche Form an. Was also, wenn das Reizvolle doch nicht unter der Haut liegt, sondern allein die Oberfläche zählt? Tiefenbohrungen führen vielleicht zum Fleisch, aber doch ins Leere, ins Nichts, in den Tod. Warum sehen wir uns dann bei all dem diesen Film an? Was interessiert uns da eigentlich? Wollen wir es ihnen gleich tun? Das gewiss nicht, aber wir sind fasziniert wohl von diesem Sprung, wie Bataille sagen würde, der hier gemacht wird von Frank und dann auch von Julia, die bereit ist, Frank wieder zum Leben zu holen und diese Leidenschaft zu erleben. Frank hat den Sprung gewagt, aber dadurch hat er sich so sehr aufgelöst, dass er nun wieder zurück ins Leben will, um möglicherweise erneut zu einem Sprung anzusetzen. Das Begehren bleibt bei all dem blind. Man schaut nur, aber sieht nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.